ohne jede Sünde. Wer kann das noch hören von euch? Oh, nicht so laut, genau. Das ist jetzt die 7. Predigt darüber. Und ich habe mich auch gefragt, Herr, anscheinend ist dir das so richtig wichtig. Und ich glaube, das ist, also wenn man mal in die Bibel guckt, ist das Neue Testament fast immer, legt Jesus ganz, ganz großen Wert genau auf diesen Punkt. Er möchte Menschen von Sünde befreien und er fordert uns auch immer wieder auf, ohne Sünde zu leben. Könnt ihr das ganze Neue Testament durchgucken? Also Jesus legt da wirklich einen großen Wert drauf. Genau, und ja, er fordert mich immer wieder heraus, in der Hinsicht auch darüber zu predigen. Und heute heißt es, bekennt einander. Punkt, Punkt, Punkt. Es fordert uns also tatsächlich heute heraus. Mal gucken. Wir fangen mal mit was anderem an. Stell dir mal eine Autoritätsperson vor. Also die du für eine richtig gute Autoritätsperson hältst. So, und wenn du dir jetzt vor Augen hast, dann stell dir mal diese Frage. Was macht die Autorität und Glaubwürdigkeit dieses Menschen aus? Charakter gehört.
Authentisch.
Mhm.
Ehrlich. Vorbild.
Richtig. Ja. Genau. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, auch das, was ich gerade eben gesagt habe. Genau. Die Vorbildlichkeit im Reden, im Denken und im Handeln. Und da gehört natürlich auch der Charakter dazu. Ne? Du kannst handeln, aber wenn der Charakter nicht dahinter steht, dann ist es kein Vorbild, keine Frage. Genau. Und das ist egal. Häufig sind ja Autoritätspersonen irgendwo in einem Amt, ja. Und das ist egal, ob er im Amt ist oder nicht. Die Glaubwürdigkeit hat mit dem Amt nichts zu tun, sondern hat was mit der Person zu tun. Und überlegt mal, wie schnell geht Autorität verloren, wenn sich jemand was zu Schulden kommen lässt? Wie schnell wird er in Frage gestellt oder nicht mehr ernst genommen? Und jetzt fordere ich uns heraus, worauf beruht die Glaubwürdigkeit und Autorität von Christen? Von dir und von mir? Ohne jede Sünde. Das macht unsere Glaubwürdigkeit letztendlich aus. Wir haben alle unterschiedliche Persönlichkeiten, wir haben alle unterschiedlichen Charakter. Daran kann es nicht liegen. Aber wenn wir ohne Sünde leben, wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir eine Glaubwürdigkeit und auch eine Autorität von Jesus verliehen bekommen. Aber wir wissen auch, die Sünde lauert überall. Und Sünde hat nicht nur was damit zu tun, dass wir was Falsches machen. Manchmal denken wir ja so, ja, wenn Sünde hat nur was damit zu tun, ich mache was Falsches. Nee, es ist nicht nur das Tun. Jesus macht das mal in einem Beispiel deutlich und das will ich lesen. Lukas 18, die Verse 10 bis 14. Ich lese das aus der neuen evangelistischen Übersetzung, ein bisschen neuere Übersetzung, genau. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer da. Ich faste zweimal die Woche und spende den 10. Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt. Der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Wie denkst du über bestimmte Politiker? Wie denkst du über Christen aus anderen Kirchen? Über Moslems? Über Menschen aus anderen Ländern? Wie stehst du zu Homosexuellen? Oder Süchtigen? Was denkst du über dich selbst? Soll ich weitermachen?
Ja.
Habt ihr noch nicht genug Stoff? Reicht das noch nicht? Mir ist dazu nur eingefallen, man kann so vieles falsch machen. Die Sünde lauert überall. Und der Zöllner hat das einzig Richtige getan. Man könnte erschlagen werden, man könnte sagen so, ich muss hier aufpassen und da aufpassen und hier achtsam sein und darf ich überhaupt noch was machen, darf ich überhaupt noch was sagen? Ich mache doch eigentlich, ich stehe immer in Gefahr, was falsch zu machen. Was hat der Zöllner gesagt? Ja, Herr, ich weiß, ich schaffe es nicht. Ich brauche deine Hilfe. Ich will ohne Sünde leben, aber ich weiß, ich kann es nicht. Das hat der Zöllner gesagt. Und darum geht es. Ich bin mir bewusst, ich kann es falsch machen und ich mache es oft genug falsch, aber Herr, hilf du mir dabei. Und ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Nicht zu sagen, ich mache alles richtig, sondern ich bin mir bewusst, ich mache was falsch und Herr, hilf mir dabei, es richtig zu machen.
Amen.
Aber zu dieser Erkenntnis muss man erstmal kommen. Der Pharisäer hat diese Erkenntnis noch nicht gehabt. Der hat das überhaupt nicht durchblickt. Der meinte, er wäre gerecht, er wäre vor Gott richtig. Und ich erzähle euch mal, weil ich mag nicht gerne über andere reden, wenn sie was falsch machen, sondern ich erzähle euch, wie es mir gegangen ist. Vor vielen Jahren war ich im Leitungskreis einer Pfingstgemeinde. Und dort passierten Dinge, die ich aus heutiger Sicht als geistlichen Missbrauch bezeichnen würde. Verantwortlich dafür war der Pastor. Und wir haben das zwar nicht durchblickt, dass es geistlicher Missbrauch war, aber wir haben gemerkt, da läuft was falsch und wir haben als Leiterschaft versucht, was dran zu tun, aber alle Versuche sind letztendlich gescheitert. Wir haben uns sogar auch Hilfe von außen geholt, aber letztendlich war nichts möglich. Der Pastor ließ sich da nicht in irgendeiner Weise bewegen. So, und die Gemeindeglieder haben darunter gelitten. Sicherlich unterschiedlicher, aber manche haben da wirklich sehr drunter gelegen. Und ich empfand so eine Verantwortung, tu was dagegen. Und deshalb, ich mache das kurz, das ging über einen längeren Zeitraum, ich mache es kurz, letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, eine Predigt zu halten und in dieser Predigt habe ich den Pastor angegriffen und ihm sein Fehlverhalten vorgeworfen. Es gab einen richtig großen Tumult in diesem Gottesdienst, aber auch danach. Die Gemeinde war nicht mehr dieselbe. Man kann auch sagen, das war ein richtig großer Crash. Und eine Seite hat zu mir gehalten, die andere Seite hat zum Pastor gehalten. Das war so ein richtig Zerreiß. Genau. Der Präses des BFP wurde eingeladen und ich wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen. Ja. Lass das einfach so stehen. Wir können uns nachher von mir aus gerne drüber unterhalten. Ich erzähle euch einfach mal in kurzer, darum ging es mir nämlich gar nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Herr, was habe ich falsch gemacht? Weil ich fühlte mich völlig im Recht. Ich habe gedacht, da läuft was falsch, du musst was machen. Ich habe was gemacht, okay. Aber an dem, was dann passiert ist, habe ich gemerkt, das kann nicht alles richtig gewesen sein, was ich gemacht habe. Aber Herr, zeig mir, was ich eigentlich falsch gemacht habe. Und es hat richtig, richtig lange gedauert. Und der Herr, ich habe nichts gehört. Ich habe immer wieder gefragt. Und der Herr hat nicht geredet. Und irgendwann war ich offen für das, was Jesus mir dann gesagt hat. Er sagte, Stefan, als du den Pastor in deiner Predigt angegriffen hast, hast du mich angegriffen. Und dass Jesus das gesagt hat, war ich geschockt. Ich wollte doch Jesus nicht angreifen. Ich liebte Jesus. Ich wollte Jesus folgen. Ich wollte ihm. Und er sagt, ich habe Jesus angegriffen. Ich war wirklich erschüttert. Und dann sagte er, ich habe ihn als Pastor berufen. Und ich stehe zu ihm, auch wenn er Fehler macht. Und dann hat er noch was hinterhergeschoben und gesagt, wenn du eines Tages Pastor sein wirst, dann stehe ich genauso zu dir. Wenn dich jemand angreift, werde ich angegriffen. Das ging richtig tief bei mir. Und ich habe Jesus dann um Vergebung gebeten. Das fiel mir leicht in dem Moment, weil Jesus wirklich ganz nah war und so zu mir gesprochen hat. Und da fiel mir das leicht. Ich wollte Jesus ja gar nicht angreifen. Also Jesus um Vergebung zu bitten war ganz leicht. Schwerer war, und das wusste ich, das kommt jetzt auch, ich muss den Pastor um Vergebung bitten. Und unser Verhältnis war, könnt ihr euch vorstellen, zerbrochen. Ja, und total frostig und ja. Aber mir war das wichtig, das trotzdem zu machen. Und ich bin hingefahren und habe um Vergebung gebeten. Und ich habe gemerkt, ich kann den Schaden nicht wieder gut machen, der dadurch passiert ist. Das hat nicht funktioniert. Ja, also diese Frostigkeit war immer noch da. Ich merkte so richtig, die Distanz ist überhaupt nicht weg. Ja, ich habe zwar um Vergebung gebeten, aber das ist im Grunde genommen, war diese Distanz immer noch da. Man kann in der besten Absicht trotzdem das Falsche tun. Die Sünde lauert überall. Und vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, ich muss bereit sein. Und nicht nur bereit sein, sondern im Grunde meinen Fehler auch erkennen können. Wenn ich meinen Fehler nicht erkennen kann, kann ich auch nicht um Vergebung bitten. Ich kann zwar wo eine Formel sprechen, Herr, vergib mir, aber wenn ich nicht erkenne, worum es letztendlich geht, welchen Fehler ich gemacht habe, dann werde ich keine Vergebung empfangen, weil ich kann nicht richtig um Vergebung bitten. Wenn, dann muss ich es nennen. Ich muss es wirklich beim Namen nennen und ich muss es bereuen. Auch das kommt dazu. Und wenn ich nicht erkenne, was es für ein Fehler war, kann ich nicht bereuen. Ich fühlte mich ja im Recht. Was ich einräumen musste, das hat mir auch jemand gesagt, den wir von außen her dazu geholt haben, der uns beraten hat, der sagte, Stefan, also als der das mitgerichtet hat, sagt der Stefan, in der Sache hast du recht, in der Art und Weise, wie du es gemacht hast, da hast du den Fehler gemacht. Und das konnte ich einsehen, natürlich, man greift nicht seinen Pastor in einem öffentlichen Gottesdienst an. Ja, das habe ich auch eingesehen, dass das ein Fehler war, aber in der Sache hat er mir auch recht gegeben und da habe ich keinen Fehler gesehen. So, und wie gesagt, ich habe wochenlang immer wieder, Herr, wo liegt mein Fehler? Wo habe ich Mist gebaut? Ich konnte es nicht erkennen, ich konnte es nicht fassen. Und Jesus hat mich, wie gesagt, er hat mich, nicht schmoren lassen, das kann man nicht sagen, er hat an meinem Herzen gearbeitet. Er hat die Zeit gebraucht, damit mein Herz sich verändert, damit mein Herz bereit ist, diesen Fehler auch annehmen zu können. Und diesen Fehler als Fehler zu erkennen. Darum ging es. Deswegen hat er so lange nichts gesagt. Ich glaube, wenn er mir das gleich zu Anfang gesagt hätte, ich hätte es nicht fassen können. Ich war nicht bereit, diesen Fehler als Fehler zu erkennen. Und es war ein ganz intimer, vertrauter Moment. Ich war irgendwo in der Wildnis und habe gebetet und wieder genau darum gebetet und ich merkte, der Herr ist richtig nah. Das ist wirklich so ein vertrauter Moment gewesen, so, nur wir beide. Und ich merkte, wie nah er mir kommt und wie sehr er mich auch liebt. Und dann hat er das gesagt. Und dann konnte ich es fassen, dann ging es rein ins Herz und ich konnte es erkennen und wirklich bereuen auch. Ja. Und wie gesagt, bei Jesus um Vergebung bitten war in dem Moment wirklich leicht. Weil Jesus wirft mir ja nichts vor. Ich finde das immer so interessant, wenn Jesus mir einen Fehler sagt, der wirft mir das nicht vor, aber er macht tief in meinem Herzen mir bewusst, das war Mist, was du da gemacht hast. Aber ich verurteile dich nicht. Ich will dir helfen. Ich will, dass du das loswirst. So, und zum Pastor bin ich ja einmal gegangen und ich habe gemerkt, das ist nicht in Ordnung. Und eine ganze lange Zeit später habe ich gemerkt, du musst da nochmal hin. Das ist noch nicht bereinigt. Und ich bin nochmal hin. Und da habe ich gemerkt, es ging mehr. Also wie gesagt, den Schaden wieder gut machen, das ist unmöglich. Ja, also die Gemeinde war da wirklich nie wieder so, wie sie vorher mal gewesen ist. Das konnte ich nicht wieder gut machen. Ich war dann auch ja nicht mehr in der Gemeinde, nicht nur, weil ich ausgeschlossen war. Ich wollte das Ganze ja nicht fördern, indem ich dabei bin, sondern wir haben uns da rausgezogen. Aber so, das war da. Aber wenigstens das Verhältnis wiederherstellen. Ja, aber das ging nur stückweise. Also richtig, völlig geht gar nicht. Aber mir war es wichtig, ich möchte die Beziehung wieder in Ordnung bringen. Und beim zweiten Mal habe ich gemerkt, so, wir kommen uns etwas näher wieder. Ja, und er hat das angenommen. Vielleicht war es auch so, dass mein Herz so war, dass ich es ihm besser rüberbringen konnte, dass er es fassen konnte. Wie auch immer. Ich glaube, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit gehört dazu, wenn wir um Vergebung bitten wollen, wenn wir ohne Sünde leben wollen. Wenn wir nicht ehrlich sind zu uns selber und nicht aufrichtig sind, dann wird das nichts. Der Heilige Geist muss den Raum finden, uns das auch sagen zu können. Und der Heilige, wenn wir es selber nicht erkennen, dann brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns überführen kann. Das habe ich ja in dem Fall gemerkt. Ja, ich brauchte den Heiligen Geist und ich bin froh darüber, dass er es mir gesagt hat. Solange ich der Meinung bin, dass ich alles richtig mache, ich bin ja schon so lange Christ, ich weiß ja, wie es läuft, dann hat der Heilige Geist das sehr, sehr schwer. Weil ich bin nicht offen dafür, dass er mir was zeigen kann. Und das ist auch der Grund, warum Jesus die Pharisäer so hart angeht. Die waren nämlich genau in dieser Haltung. Wir wissen doch, wie es läuft. Wir halten doch alle Gesetze, genau wie dieser Mann da auch im Tempel. Ja? Wir halten doch alle Gebote. Und sie waren nicht bereit, sich selber in Frage zu stellen. Sie haben die Fehler immer nur bei anderen gesucht. Und mir ist aufgefallen, auch an mir selber, dass Christen, die schon ganz lange gläubig sind, genauso dazu neigen. Ich bin doch schon so lange Christ, ich mache doch keine Fehler mehr. Und ja, ich bin mir auch darüber bewusst, haben schon viele, viele Sünden, vieles, was wir früher gemacht haben, abgelegt. Wir haben das überwunden. Viele Sünden. Gar keine Frage. Und wenn Jesus uns jetzt auf Sünden aufmerksam macht, dann sind das nicht die großen Dinger, sondern die kleinen Dinger. Aber Sünde ist Sünde. Wir sehen die Sünden bei anderen immer noch. Und sind froh darüber, dass wir sie überwunden haben. Und dann fühlt man sich ganz leicht als der Überlegene, der bessere Christ. Kennt ihr so einen Gedanken? Oder geht das nur mir so? Oder aber, was dann auch passieren kann, wenn ich erkenne, dass ich was falsch gemacht habe, dann schäme ich mich dafür. Und ich traue mich nicht, das zuzugeben. Ich bin doch schon so lange Christ und alle wissen das. Wenn ich das jetzt bekenne, was denken die über mich? Sind dir solche Gedanken schon mal gekommen? Was denken die über dich, wenn du jetzt was sagst, was du falsch gemacht hast? Also verberge ich das lieber. Das muss ja keiner wissen. Aber ich möchte uns an den 1. Johannes 1, Vers 9 erinnern. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das steht nicht verbergen, das steht bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Bekennt einander. Ja, wir können das natürlich vor Jesus abmachen und Jesus das bekennen. Und das hoffentlich tun wir ja das auch immer wieder. Und dann kriegt es ja keiner mit. Das ist auch, oftmals reicht das auch aus. Wir müssen nicht jede Kleinigkeit in der Öffentlichkeit bekennen. Das glaube ich nicht. Aber es gibt Dinge, wo es gut ist, das zu tun. Und vor allen Dingen, wenn wir es jemandem anders gegenüber bekennen, ich weiß, das fällt uns dann richtig schwer. Aber ich glaube, wenn wir diesen Schritt tun, dann gehen wir diesen Schritt aus zur Freiheit raus. Ich erinnere mich gerade an das Bild, was Eva gehabt hat. Diesen halboffenen Ring. Ja, das ist schon längst offen. Jesus ist gekommen, er hat bezahlt für unsere Sünde. Die Handschelle ist offen, ja, die Fessel ist offen. Aber wir müssen auch rausgehen. Wir müssen uns lösen davon. Und wenn wir es nicht bekennen, dann lösen wir uns nicht davon, dann halten wir daran fest. Ich glaube, dass im Bekennen eine ganz besondere Kraft liegt. Und ich lese euch jetzt mal Jakobus 5, Vers 16, kennt ihr bestimmt, aber vielleicht nicht unbedingt in dieser Übersetzung. Und zwar aus der Volksbibel. Darum ist es eine gute Idee, wenn ihr auch vor den anderen euren Mist bekennt, damit ihr gesund werdet. Gebete von jemandem, der sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat, haben eine große Auswirkung. Hier geht es um Heilung. Wir wissen, Jakobus 5, da spricht es von Heilung. Ja? Ruft die Ältesten zu euch und lasst mit euch beten. Und in diesem Zusammenhang steht dieser Vers. Und ich habe immer das immer auf Heilung bezogen eigentlich. Aber und dann ist mir aufgefallen, ja, natürlich geht es um Heilung. Weil Heilung ist ein Wunder. Aber wodurch geschieht das? Durch das Gebet. Und bekennt einander die Sünden, könnte man ja sagen, okay, die Sünden sind der Grund, warum ich krank bin. Und das sagen ja auch viele. Und natürlich, ich will das auch nicht ausschließen, natürlich können auch Sünden tatsächlich auch dazu führen, dass ich krank werde. Aber nicht jede Krankheit ist durch Sünde bedingt. Weil abgesehen davon, dass Krankheit nur in diese Welt gekommen ist, weil Adam und Eva von Gott sich getrennt haben, ja, durch Sünde. Das ist klar, aber nicht jede Krankheit ist durch meine Sünde verursacht. So, warum sollen wir einander die Sünde bekennen? Damit wir Autorität haben im Gebet. Darum geht es. Das ist nämlich der zweite Satz. Wer sich vor Gott gereinigt hat, hat Autorität im Gebet. Er ist sündlos und Gott steht zu ihm. Darum geht es in diesem Vers. Das ist mir so bewusst geworden, als ich das gelesen habe. Hier geht es nicht darum, dass die Heilung geschieht, sondern durch die Autorität des Gebets. Ja? Ich lese nochmal den Vers in einer anderen Übersetzung. In der Schlachterübersetzung. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Merkt ihr, worum es geht? Es geht hier um die Autorität des Gebets. Und wer hat Autorität im Gebet? Der die Sünde bekannt hat. Und zwar einander. Nicht alleine vor Jesus, sondern bekennt einander die Sünde. Das steht hier. Wir wünschen uns so alle mehr Heilung, oder? Gerade wenn man selber krank ist, wünscht man sich sowieso Heilung, aber selbst wenn man nicht krank ist, wir wünschen uns für die, die krank sind, wünschen wir uns Heilung. Wir wollen, dass Jesus sie heilt. Und ich bin auch froh über Ärzte, keine Frage, wir haben ja auch eine unter uns. Keine Frage. Und trotzdem, Ärzte haben auch nur ihre menschlichen Möglichkeiten. Sie sind begrenzt. Ohne sie schlecht zu machen, ich bin froh über Ärzte. Ne? Aber an manchen Punkten scheitern auch Ärzte. Und da brauchen wir einfach Jesus, den großen Arzt. So, wir wollen Heilung. Sind wir auch bereit, einander die Sünden zu bekennen? Oh, wie peinlich. Oh, wie peinlich, einander die Sünde bekennen. Nicht nur vor Jesus, sondern wirklich voreinander. Wir haben alle das Potenzial, Mist zu bauen, oder? Wer nicht? Traut sich jetzt keiner? Kann ich gut verstehen. Wir haben alle das Potenzial. Keiner ist von uns perfekt, keiner. Und jeder hat schon Mist gebaut. Ja? Hier ist keiner, der sagen kann, ich habe immer schon eine saubere Weste gehabt. Keiner ist besser oder schlechter als der andere. Bloß weil der andere vielleicht eine Sünde begangen hat, die ich schwerer wiege. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Es ist egal, ob du nur eine Notlüge gebraucht hast oder jemanden richtig offen ins Auge angelogen hast. Spielt keine Rolle. Lüge ist Lüge. Gemeinde sollte der Ort sein, wo wir einander die Sünde bekennen können. Wo sonst? Wenn nicht da, wo wir alle wissen, wir sind Sünder. Wir wissen um unsere Fehler. Wir müssen uns nicht mehr daran erinnern, aber wir wissen, dass wir sie mal begangen haben. Sie sind weg, sie sind erledigt. Wenn wir sie vor Jesus gebracht haben, sind sie weg. Keine Frage. Und ich bin froh darüber, dass sie weg sind, dass sie mich nicht mehr belasten. Aber ich weiß, ich habe sie mal gemacht. Wem in der Gemeinde würdest du deine Sünde bekennen? Werden wir doch mal ganz konkret. Hast du jemanden, dem du deine Sünde bekennen würdest? Und ich weiß, ich bin mir bewusst darüber, das braucht Vertrauen und eine Vertrautheit. Das kannst du nicht unbedingt mit jedem, das ist mir völlig klar und das muss auch nicht sein. Das erwarte ich überhaupt gar nicht. Es braucht eine Beziehung, es braucht eine Vertrautheit. Ich muss wissen, dass der andere mir zuhört und mich nicht verurteilt. Was würde ich das nicht machen? Und das wirst du im Gottesdienst alleine nicht aufbauen können. Wer sagt, ich bin zwar in der Gemeinde, ich komme nur zum Gottesdienst, der wird kaum jemanden finden, dem er seine Sünden anvertrauen kann. Es braucht mehr Nähe als das. Und jetzt komme ich zu dem Punkt auch, warum wollen wir Kleingruppen haben? Versteht ihr, dass Kleingruppen nicht nur dazu da sind, die Bibel tiefer zu erforschen oder nett miteinander Kaffee zu trinken oder sonst irgendwas, sondern es geht genau auch darum, um Gemeinschaft zu haben, um Vertrauen aufbauen zu können, um jemanden zu finden, wo ich das kann. Wo sonst? Wo sonst? Natürlich kannst du dir auch so jemanden außerhalb der Kleingruppe suchen und mit denen Gemeinschaft pflegen. Aber ihr wisst, Vertrauen braucht eine Zeit, das aufzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Es geht nur durch Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Bekennt einander die Sünden. Dann bist du gerecht und dein Gebet hat große Auswirkungen. Möchtest du das nicht? Nicht um selber groß zu werden, sondern du möchtest doch Wirkung sehen, wenn du betest. Was hat Sarah vorhin weitergegeben? Jesus hört jedes unserer Gebete. Und er will uns Macht verleihen. Er will unseren Gebeten Macht verleihen. Autorität verleihen. Nicht, weil wir so toll sind, weil er durch uns wirken will. Aber er kann nur durch uns wirken, wenn wir ohne Sünde sind. Das macht den Unterschied. Wenn eine solche Vertrautheit vorhanden ist, dann ist es auch möglich, den anderen auf Fehlverhalten aufmerksam zu machen, ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Auch in diesem Zusammenhang, Jakobus 5, Vers 19 und 20. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, meine Brüder steht hier, ich sage meine Geschwister, und einer bringt ihn zur Umkehr, dann denkt daran, wer einen Sünder von seinem falschen Weg zurückbringt, wird dessen Seele vom Tod retten und eine Menge Sünden zudecken. Und ihr wisst selber, wie heikel es ist, wenn man jemanden anspricht auf Sünde, oder? Würdest du das gerne machen? Und du weißt auch, wie das ankommen kann, ne? Wenn du jemanden ansprichst und sagst so, ich habe gesehen, oder ne, ich habe so den Eindruck, du machst, da und da bist du nicht richtig. Das macht man nicht gerne. Und das machst du nicht auch einfach mit jemandem, wo du keine gute Beziehung hast. Du weißt auch, dass das richtig schief gehen kann. Da braucht es eine Vertrautheit. Da braucht es eine Freundschaft. Da braucht derjenige muss wissen, ich meine es gut. Ich will ihn nicht fertig machen. Und ich will ihn nicht anklagen. So, das braucht eine Beziehung. Aber welches Potenzial steckt da drin, wenn diese Beziehung da ist und wenn wir das tun können? Und Jakobus macht das hier wirklich deutlich. Wenn man sich das wirklich anguckt, hier geht es nicht um Lappalien. Hier geht es um Leben und Tod. Und wir wissen, Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist so. Und wir sind verantwortlich füreinander. Wir sind Gemeinde. Wir sind Geschwister. Wir sind füreinander verantwortlich. Aber das geht nicht einfach so. Das braucht Beziehung. Das braucht Nähe. Das braucht Vertrautheit. Und ich will es mal so sagen, wenn wir das nicht nutzen, dieses Potenzial, was wir als Gemeinde haben, was Gemeinde an sich hat, diese Möglichkeit zur Vertrautheit, diese Möglichkeit, jemandem zu begegnen, der weiß, er ist nicht gut, also er ist fehlerhaft. Ja, also wirklich, wo man auch Vertrauen wirklich bauen kann. Wenn wir diese Möglichkeit nicht nutzen, welches Potenzial verschenken wir? Für uns und auch für einander. Welches Potenzial verschenken wir? Abgesehen von der Autorität, die Jesus uns geben will. Welches Potenzial verschenken wir für uns? Wir berauben uns selbst der Autorität und Glaubwürdigkeit. Ich kann es auch positiv ausdrücken. Wenn wir das nutzen, wenn wir einander die Sünde bekennen, dann bauen wir unsere Autorität und Glaubwürdigkeit gegenüber der Welt. Wir können das tun, ohne große psychologische Betreuung oder sonst irgendwas, sondern schlichtweg, indem wir einander die Sünde bekennen. Ich habe übrigens jahrelang unter dieser Schuld gelitten, was ich euch erzählt habe. Ja, ich habe um Vergebung gebeten. Aber glaub mir, das hat ganz, ganz schwer auf mir gelastet. Wir sind ja auf jeden Fall in eine Gemeinde rein und ich bin tatsächlich auch da in die Leiterschaft wieder berufen worden. Und ich habe das dann, bevor ich da berufen wurde, habe ich gesagt, so, ich muss euch erstmal was erzählen. Ich habe das bekannt da und trotz alledem, es war nicht weg. Ich habe immer noch unter dieser Last gelitten. Und als ich dann in der Ausbildung war zum Pastor, habe ich gedacht, kannst du überhaupt Pastor sein mit so einer Vergangenheit? Und irgendwann gab sich mal die Gelegenheit mit den anderen Studienkollegen, ich weiß gar nicht mehr, was das gewesen ist, aber das muss irgendein Gottesdienst oder irgendeine Versammlung gewesen sein. Und da habe ich das vor allen bekannt, habe mich getraut. Und ich kannte die nicht, wirklich nicht gut. Ich wusste aber, das sind alles Leute, die schon eine Zeit lang unterwegs sind mit Christus. Ja? Und ich habe sie so ein bisschen ja auch während des Studiums kennengelernt. Und da habe ich das dann bekannt in dieser Runde. Und oh, glaub mir, das war nicht unbedingt einfach. Ich musste damit rechnen, was bist denn du für einer? Und du willst Pastor werden. So, damit habe ich so innerlich gerechnet. Aber als ich das dann alles bekannt habe, ich habe von keinem in irgendeiner Weise eine Verurteilung. Sondern ich hatte eher so das Gefühl, meine Glaubwürdigkeit und Autorität innerhalb dieser Gruppe ist gewachsen dadurch. Keiner hat mich verurteilt. Darum ist es eine gute Idee, wenn ihr auch vor den anderen euren Mist bekennt, damit ihr gesund werdet. Und Gesundheit meine ich in dem Fall nicht nur körperlich. Das war eine geistliche Gesundheit. Gebete von jemandem, der sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat, haben eine große Auswirkung. Und jetzt frage ich dich nochmal ganz konkret, hast du jemanden, wo du deine Sünde, mit dem du deine Sünde bekennen kannst? Und wenn nicht, dann such dir jemanden. Schließ dich einer Kleingruppe an und erwarte nicht, dass sofort jemand da ist, dass du sofort jemanden entdeckst. Das braucht seine Zeit. Oder triff dich mit jemandem. Ja? Bau Beziehungen, damit das möglich ist. Wisst ihr, wir als Pastoren haben das auch gemacht. Und als Pastor kannst du nicht mit jedem Gemeindeglied deine Sünden bekennen. Nicht, weil ich Pastor bin und höher bin, aber manche Dinge kannst du nicht einfach in der eigenen Gemeinde machen. Da brauchst du einen Pastor, der das auch versteht, auch was dich betrifft. Ja? Und wie viele Pastoren haben das, dass sie jemanden haben, wo sie ihre Sünde bekennen können? Und ich bin so froh, wir haben vor vielen Jahren angefangen, uns immer mal wieder zu treffen zum Frühstück. Und dann sind wir einmal im Jahr für eine Freizeit weggefahren. Und zu Anfang, ich sage es immer so ein bisschen salopp, haben wir nur gefressen und gesoffen. Gesoffen meine ich jetzt nicht unbedingt mit Bier. Ja, wir haben auch Alkohol getrunken, aber wir waren nie so sturzbesoffen. Das war einfach nur Zeit miteinander verbringen. Schön Boot fahren, das war richtig toll. Und mit der Zeit sind wir einander näher gekommen. Und irgendwann, nach vielen Jahren, haben wir dann auch mal gesagt, komm, jetzt setzen wir uns mal hin und reden mal über unsere persönlichen Dinge. Und jetzt ist das möglich. Wir machen das immer noch viel zu selten. Wir legen immer noch viel Wert auch auf nur Gemeinschaft. Aber es ist möglich, weil eine Vertrautheit da ist. Aber es hat Jahre gedauert, bis wir das hergestellt haben. Es geht nicht von heute auf morgen. Und so, such dir jemanden, solange es noch nicht brenzlig ist. Wenn es brenzlig wird, findest du nicht so schnell jemanden. Deswegen bau Beziehungen, damit das möglich ist. Worauf beruht deine Glaubwürdigkeit und Autorität? Einem tadellosen Lebenswandel. Kriegst du das hin? Ich auch nicht. Also lass dir die Möglichkeit nicht rauben. Der Herr hat uns als Gemeinde zusammengestellt, dass wir einander beistehen. Wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen, oder? Und Jesus nachfolgen heißt, ohne Sünde leben und sie immer wieder vor Jesus bringen. Und wenn es nur ab und zu ist, du musst nicht suchen danach. Der Heilige Geist macht dich aufmerksam. Bekennt einander die Sünde, damit wir ohne Sünde leben können. Es bringt Freiheit und Autorität und Glaubwürdigkeit. Amen.